Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Studieren geht über Probieren. Und bei mir heute ist Herr Daniel von der Leyen. Hallo Daniel, schönen guten Tag erstmal.
Hallo Herr Lippgemann, schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, kurze Vorstellungsrunde am Anfang. Herr von der Leyen hat ja, kann man vielleicht sagen, so eine klassische Fernstudiums-Nebenbei-Karriere hingelegt. Nach dem Abitur hat er so einen Versicherungskaufmann gemacht bei der Signal Iduna, ist der Signal Iduna auch lange treu geblieben in unterschiedlichen Tätigkeiten und ist ja gut 2 Jahren dann gewechselt zu Deloitte und beschäftigt sich da auch ein bisschen mit Versicherungsthemen, aber auch, und das wird den einen oder anderen vielleicht interessieren, auch mit Fragen der IT-Transformation. Da schrecke ich immer gleich kurz hinzu.
Ganz grausam, ja.
Es muss ja irgendwie gemacht werden, ne? Und alle sind ja irgendwo dabei. Ja, parallel zu seinem beruflichen Werdegang hat er dann an der Fernuniversität studiert, seinen Bachelor gemacht, seinen Master gemacht. Beides mal bei mir mit Bachelor, Masterarbeit, war auch beim Skiseminar mit, also gut bekannter Student sozusagen. Und deswegen auch freue ich mich darüber, dass er heute dabei ist. Ja, Herr von der Leyen, erste Frage, wie sind Sie dann nach praktisch Ihrer Ausbildung oder auch schon vorher auf die Fernuniversität gekommen und warum haben Sie bei uns studiert und nicht woanders?
Ja, die klassische Frage, natürlich. Also ich habe ja erstmal eine klassische Ausbildung gemacht bei der Signal Iduna, und dann mir so die Frage gestellt, was wird der nächste Schritt? Also klar, ich liebe Challenges, Herausforderungen. Und für mich war ziemlich früh klar, dass ich perspektivisch auch irgendwann mal in die Unternehmensberatung möchte.
Ja.
Und da ging ja eigentlich der Weg dann nur über ein akademisches Studium dort auch entsprechend rein. Das war so für mich der erste Schritt, dass ich auf jeden Fall nochmal einen akademischen, nicht akademisch weiterbilden werde.
Ja.
Und genau, dann gibt es natürlich verschiedene Anbieter, die das oder die verschiedene Studienzentren auch oder Möglichkeiten, das zu machen. Und für mich war ziemlich schnell klar, dass ich eine maximale Flexibilität auch haben möchte. Deswegen die Auswahl dann ziemlich schnell auch für die Fernuni oder auf die Fernuni fiel. Ich habe dann auch meine Arbeitszeit ein bisschen reduziert, weil ich noch ziemlich viel Fußball damals auch zu der Zeit gespielt hatte, abends mal noch vorwiegend Training hatte. Und deswegen fiel dann für mich so ein klassisches Abendstudium oder so weg. Und mir war es aber auch total wichtig, weiterhin die Berufserfahrung zu sammeln und im Unternehmen zu bleiben und entsprechend mich auch nicht nur akademisch, sondern auch im Berufsalltag weiterzubilden und zu entwickeln.
War denn für Sie überhaupt die Überlegung, ein Präsenzstudium zu machen, überhaupt da? Oder haben Sie von Anfang an gesagt, nee, also wenn ich noch studiere, dann mache ich das im Fernstudium?
Genau, also für mich war ziemlich schnell klar, dass ich ein Fernstudium machen werde, weil einfach, ich habe gesagt, hey, ich habe hier so spannende Aufgaben auch im Unternehmen, super Weiterbildungsmöglichkeiten intern, dass ich da gesagt habe, nee, die Berufserfahrung will ich auf jeden Fall sammeln und ja, ich reduziere meine Arbeitszeit so ein bisschen, um halt dann die Flexibilität mit der Fernuni aufzufangen. Und wenn man ehrlich ist, klar, das Studium an der Fernuni geht dann auch mal zum 1.10. oder zum 1.4.
Ja.
los. Aber natürlich ist am Anfang auch so, dass man guckt, sich selber einen guten Plan legt, dass man die Einzelarbeiten dann gut abarbeiten kann, würde ich es jetzt mal nennen. Und das richtige Lernen war bei mir dann immer ziemlich so im zweiten Halbjahr des Semesters dann, wo ich hier eingestiegen bin, um dann bestmöglich mich auf die Klausuren vorzubereiten.
Da sind Sie, glaube ich, keine Ausnahme. Mit der Flexibilität, die haben Sie erwähnt, die war für Sie ein wichtiges Kriterium, weil also wir haben ja auch eine relativ hohe Abbrecherquote, muss man fairerweise sagen. Also viele, die mit der Flexibilität eigentlich nicht so klarkommen, die eigentlich sagen, ja, ich möchte aber auch ein bisschen gesteuert werden. Studium, das haben wir im Grunde nur ganz wenig, vielleicht durch die einzelnen Arbeiten, die Sie angesprochen haben. Aber das war für mich wichtig, raus.
Genau, auf jeden Fall. Also, dass ich auch sagen könnte, zum Beispiel habe ich dann auch direkt damals, als ich begonnen habe, nicht nur den klassischen Plan in die Fernuni, ich sagte jetzt hier Vollzeit- oder Teilzeitmodell, sondern habe mir auch selber schon Module vorgezogen, dass ich ein bisschen schneller damit auch dann fertig werde, weil ich ja wusste, ich habe so ein Hybrid, so ein Modell dazwischen. Ich war kein klassischer Vollzeitstudent, ich war auch kein klassischer Teilzeitmodell-Student und habe dann, glaube ich, meinen Bachelor in 3,5 Jahren abgeschlossen und war jetzt dann nochmal in 2,5 Jahren.
Ja, sehr gut, sehr gut. Das muss man an dieser Stelle erwähnen. Das ist nicht bei allen so, die fertig werden. Da kann es ein bisschen länger dauern zum Teil.
Ja.
Ja, wir wollen ein bisschen reden über Ihre ja, Bachelor-Masterarbeit. Sie haben da so in dem Bereich Beteiligungscontrolling, Venture Capital, geschrieben, Startups und vielleicht so ein bisschen so, weil Startups ja schon seit längerem ein Riesenthema sind. Ich selber habe ja eins gegründet, im hohen Alter kann man ja sagen, aber die meisten, die das machen, sind ja eigentlich ein bisschen jünger als ich. Und wenn man sowas machen will, vielleicht sogar noch in Studentenzeiten oder sowas, was sollte man dann da von Ihrer Meinung nachher mitbringen, wenn man sowas überhaupt machen möchte?
Ja, ich glaube, ganz klassisch natürlich erstmal die Idee. Vielleicht auch mal, also man sollte irgendwie eine Nische entdecken, ein cooles Produkt entwickeln können, vielleicht sich einfach mal ausprobieren. Also ich glaube auch häufig ist es so, man sieht ja auch die hohen Startup-Quoten, die natürlich dann auch abgebrochen werden oder umgehen. Das ist ja so, braucht man sich nichts vormachen. Klassisches Beispiel, Elon Musk, jeder kennt ihn. PayPal-Verkauf war dann fast wieder insolvent und hat jetzt dann sich mit Tesla und so weiter selbst da wieder ein bisschen ihre Sphären selbst verwirklicht. Also ich glaube auf jeden Fall, die innovative Idee ist total wichtig, aber natürlich auch dann, würde ich sagen, so ein bisschen Durchhaltevermögen, klar, ist auch eine wichtige Charaktereigenschaft. Und was ich natürlich auch in meinen Abschlussarbeiten gesehen habe, eine gewisse Controlling-Funktion sollte man auch mitbringen. Also häufig habe ich dann bei mir auch in den empirischen Untersuchungen festgestellt, dass vielen Startups, vor allem in den Seed- oder Startup-Phasen, also in den Early Stages der Startups, entsprechende Controlling-Kenntnisse fehlen oder sie erst zu spät angefangen haben, diese zu messen, mit Kennzahlen und so weiter. Das heißt ja auch nicht immer nur, dass ich jetzt jede Idee direkt dann hart verwerfen sollte, sondern vielleicht auch mit qualitativen Kennzahlen hier frühzeitig zu messen, die nicht nur auf finanzieller Basis basieren, weil natürlich hat jedes Startup natürlich am Anfang in den ersten Jahren oder vielleicht sogar auch Jahrzehnten
Der
negative
Zeitraum kann lang sein, das ist richtig,
Kennzahlen.
bevor man da überhaupt richtig Geld verdient, ne? Also
Genau,
das Cashflow sollte positiv sein, das kann ein bisschen dauern, das ist richtig. Ich gehe noch mal ganz zu Anfang zurück, wo Sie sagten, ja, erstmal braucht man eine gute Idee. Geschäftsmodell dahinter ist dann noch eine zweite Frage, aber zunächst einmal hier soll die Idee, wie finde ich die dann? Also wenn ich jetzt sage, Interview ist zu Ende, ich habe jetzt noch mal 10 Minuten Zeit, machen wir einen Kaffee, finde ich dann die Idee oder wie mache ich das?
Ja, ist ein guter Punkt. Hätte ich die Idee, hätte ich vielleicht auch schon ein Startup gegründet. Da sind Sie mir einiges voraus. Ich glaube, da gibt es verschiedene Methoden. Ne? Also zum Beispiel kann ich jetzt aus meinem Berufsalltag auch sehen, wenn wir neue Projekte angehen oder so, kann man auch ganz klar sich Märkte angucken oder von der SWOT-Analyse zum Beispiel machen. Man kann gucken, wie sind die Märkte aufgestellt, hier diese einsortieren. Man könnte zum Beispiel sagen, jetzt schauen wir uns mal die Stärken und Schwächen der Unternehmen an, um dann zu identifizieren, wo man mit seinem Geschäftsmodell ja erfolgreich sein kann. Ich glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, auch ein klassisches Tool, auch ein Controlling-Instrument in diesem Fall jetzt hier wieder, aber was man dann natürlich umsetzen kann.
Ja, okay. Das heißt, man sollte schon so ein bisschen Markt- und Branchenkenntnis mitbringen, oder ist das eher so, das wäre mal sogar hinderlich? Vielleicht kann man auch eher sagen, ja, vielleicht besser, man will ich mal einen Fremden, der sich mal Gedanken macht über Dinge, wo andere so völlig betriebsblind die ganze Zeit drüber nachdenken.
Ja, ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das muss man speziell für den einzelnen Markt erkennen. Ja, sicherlich gibt es Märkte, wo man sagen kann, da kann ich so blind reinrennen und sagen, hey, als Externer sehe ich hier, also Marktfremder als Externer, hier die Nische und ein Geschäftsmodell. Aber ich glaube auch total viele Startups brauchen auch ein entsprechendes Netzwerk, um da auch groß zu werden. Also da gibt es natürlich auch entsprechende Finanzierungsformen und so weiter, um da auch dann in entsprechenden Märkten überhaupt präsent zu werden. Weil wenn man halt große Player hat in den Märkten und die da die Markthoheit, dann ist es auch für kleine Unternehmen manchmal schwierig, da so reinzukommen.
Ja, das wäre so der nächste Punkt gewesen, wenn man davon ausgeht, man macht so ein klassisches, in Anführungszeichen, sofern es das überhaupt gibt, ne? Ist ja schon sehr vielfältig und individuell Startup-Unternehmen. Man ist vielleicht ein junger Mensch, der irgendwo, ich sag mal, zwischen 20 und 30 ist. Und man bringt alles mit Durchhaltevermögen und die Begeisterung für die Idee und so. Die sollte ja schon da sein und dass man auch nicht auf die Uhr guckt und sagt, oh, ich habe heute schon 8 Stunden gearbeitet, jetzt gehe ich nach Hause. Das darf man auch nicht machen, glaube ich. Okay, aber es ist alles gegeben. Was ja meistens fehlt in jungen Jahren, ist das Geld. Ne? Das muss ja irgendjemanden finden, wenn das nicht Papi oder Mami ist, der mich da dann finanziert. Und wie mache ich das denn? Sie sagten ja, man sollte sich ein bisschen vernetzen und so. Also ich meine, wenn ich jetzt zur klassischen Bank gehe, dann glaube ich mit so Ideen und ja, schöne Sache und ja, was bringt's denn mit an Sicherheiten? Ja, nichts. Ne? Dann kann ich gleich wieder rausgehen. Also von daher, wie finde ich dann die Finanzierer in dem Bereich?
Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ein weit verbreitetes Modell mittlerweile ist ja die Venture Capital Finanzierung. Das war ja auch Thema meiner Masterarbeit. Venture Capital oder Beteiligung und Controlling Venture Capital Gesellschaften. Man sieht sehr häufig jetzt, dass große Konzerne zum Beispiel auch Corporate Venture Capital Gesellschaften gründen, um sich so entsprechend Innovationen einzukaufen. Und wenn man dann eine coole Idee hat, dann sollte man sicherlich dort auch aufschlagen und pitchen dann entsprechend bei diesem großen Konzern. Was heißt Venture Capital Finanzierung vielleicht nochmal? Die Unternehmen beteiligen sich mit 20 bis 40% circa an den Startups. Und natürlich ist es dann komplettes Risikokapital. Also die sagen, hey, Herr Lüttgemann, Sie haben jetzt eine coole Idee mit Ihrem Startup, das gefällt mir so, Sie sind begeisterungsfähig, Sie haben Durchhaltevermögen, wir vertrauen in Sie und wir geben jetzt hier 40% Venture Capital. Viel Spaß mit den 2 Millionen und bauen Sie mir das so, dass ich im optimalsten Fall dann in 5 Jahren aus den 2 10 Millionen gemacht habe und dann gerne verkaufen können.
Das heißt, wenn ich jetzt pitche, das muss ich mir dann so vorstellen wie bei Höhle der Löwen oder so. Ich bewerbe mich da so quasi irgendwie so und dann werde ich, wenn ich Glück habe, ne, da muss man ja auch voraussetzen, waren ja viele vielleicht dann eingeladen und dann schlage ich da auf und versuche dann die Leute innerhalb von 10 Minuten zu überzeugen davon.
Genau, ja, das ist so ein Beispiel entsprechend, genau. Also Höhle der Löwen, glaube ich, genau, Frank Thelen und so weiter sind natürlich auch.
Ja, genau. Das sind die klassischen Namen da, ne?
Genau.
Okay, gut. Jetzt wollen wir so ein bisschen über Ihre jetzige Tätigkeit reden bei Deloitte, so als Unternehmensberater. Und viele Studenten hören sich das natürlich auch an, Studierende, so diese Interviews. Und wie sieht denn so ein Unternehmensberateralltag so aus? Was macht man denn da die ganze Zeit? Weil man verdient viel Geld, das ist immer das, was wir die erstes wissen, ne? Aber zugeschmissen mit
Klar.
Geld. Aber irgendwo muss man ja auch sagen, ja gut, aber irgendwo muss ja auch eine gewisse Gegenleistung da sein oder eine gewisse Tätigkeit, die das rechtfertigt. Also was macht man da so den ganzen Tag?
Ja, also erstmal PowerPoint-Schlachten bis nachts um 3 Uhr natürlich.
Okay.
Also ja, Teamgeist, alles nur Egoisten bei den Kollegen und Kolleginnen. Nein,
Ja.
Spaß beiseite. Also liebe Studenten und Studentinnen, bitte einmal hier nicht zuhören. Also, wie sieht mein Alltag aus? Zunächst muss ich mal sagen, Deloitte oder generell jetzt vorher ist das ja entsprechend, Unternehmensberatung ist total vielfältig. Wir haben total viele verschiedene Themen. Wir haben natürlich auch Wirtschaftsprüfung, wir haben Rechtsberatung, wir haben Tax, wir haben und natürlich dann entsprechend Consulting, wo ich ja unterwegs bin. Mein Arbeitsalltag sieht eigentlich so aus, morgens beginnt so um 8, würde ich sagen. Meistens haben wir dann morgens immer in unseren Projekten ein Daily. Wir arbeiten im Consulting natürlich für externe, für Firmen im Markt. In meinem
Ja.
Fall ist das zum Beispiel ein großes DAX-Unternehmen, wo wir morgens in Dailies starten. Und dann geht der Arbeitsalltag so in der Regel beim Kunden bis 18 Uhr, würde ich mal sagen. Wir haben halt für interne Themen oder wir sollen natürlich für die Leute auch, oder wollen für die Leute, würde ich lieber behaupten, auch noch interne Themen weiterentwickeln. Also wir haben da so eine Rolle einmal natürlich an außen, nach außen, an den Kunden, wenn wir verkauft werden. Aber natürlich dann auch noch interne Themen weiterentwickeln, wo wir dann Studien fahren, wo wir LinkedIn-Beiträge schreiben und so weiter, wo wir innovative Themen weiterentwickeln. Also es ist total vielfältig. Und so kann man
Gibt es noch so eine Art Casual Friday oder sowas dann für interne Themen oder gibt es das nicht so in dem Sinne?
Nee, genau. In der Regel sind wir 5 Tage die Woche auf Projekten verkauft, auch
Okay.
dass wir den Kunden dort dann arbeiten. Und hat dann natürlich auch Afterwork, vielleicht Casual Fridays, sich inkludiert. Also nicht nur
Ja.
Work Hard, sondern auch Play Hard, würde ich mal sagen, oder Party Hard nennen wir es manchmal dann auch. Sicherlich auch wichtig, weil man natürlich schon auch mit vielen ja, Gleichgesinnten zusammenarbeitet, die auch innovative Themen vorantreiben, von denen man auch total viel lernt und die aber auch, wenn sie weiterkommen wollen, entsprechend dann auch viel
Ja.
fordern, von einem selber etwas lernen wollen natürlich.
Wie sieht's aus mit Anzugsordnung und sowas? Gibt's sowas? Also ist das vorgeschrieben?
Ja.
Muss man noch Krawatte tragen überhaupt? Also jetzt als Mann, sag ich jetzt mal.
Ja, nee, ist tatsächlich, also in meinem Projektumfeld muss ich tatsächlich sagen, ist es abgelegt worden. Also klar, wenn wir jetzt immer entsprechend im Anlass, wenn wir jetzt irgendwie wissen, wir haben jetzt beim DAX-Vorstand einen Termin und der trägt Krawatte, dann tragen wir natürlich auch Krawatte, das ist klar. Aber ansonsten, wenn wir jetzt in der täglichen Projektarbeit beim Kunden sind, entsprechend auch dem Projektumfeld, ist es eigentlich eher so, dass man ja. Smart Casual, man kann da so auch Jeans tragen, man kann da ein Hemd tragen, man braucht jetzt keine Krawatte mehr. Das ist in meinem Projektumfeld. Aber sicherlich ist es vielfältig und sollte man sich immer der entsprechenden, ja, Gegebenheiten anpassen.
Ja, und wie ist das mit den Damen? Also im Controlling-Bereich, das haben Sie ja auch noch mitgekriegt, die Phase. Also ich habe schon seit längerem so eine 50-50-Quote, das mag man ja kaum glauben, aber die Hälfte der Studenten, der Controlling-Studenten an der Fernuniversität Hagen ist weiblich, ne? Und jetzt
Ja,
bei dem
klar.
jetzt kommenden Skiseminar Personalcontrolling ist die weibliche Quote höher als die männliche. Okay, da gibt es vielleicht noch ein paar Vorurteile jetzt, weil es gerade bei Personalcontrolling der Fall ist. Aber Spaß beiseite, gibt es für die auch so eine Anzugsordnung? Oder weil für die ist es ja teilweise ein bisschen schwieriger, weil ich will mal so von den Damen der Schöpfung, ja, ihr habt es ja einfach, ne? Anzug, ne? Dunkel, ne? Und Hemd, ne? Und jetzt habt ihr noch nicht mal mehr das Problem der Krawatte, was ja für viele Männer, die Krawatte soll die passen dazu, schon das größte Problem war, das hat sich jetzt erledigt. Ne? Und jetzt, aber was sieht es für die Damen aus?
Also in meinem Umfeld sehe ich so, dass die da sich auch lockerer kleiden können. Da können sie auch mit einer Jeans, die müssen jetzt nicht mehr mit dem Hosen
Aha, okay.
auf dribbeln, würde ich jetzt mal so sagen. Also
Ja.
da können sie ja auch entsprechend ja, frei sein. Ich meine, entsprechend geht es auch darum, dass man sicherlich nach außen hin entsprechend respektvolles Gegeneinander auszeichnet. Aber im Endeffekt zählen auch dann immer andere Werte, als nur wie man da auftritt. Und eher vor allem die Ergebnisse, würde ich sagen.
Ja.
Das
Na gut, es ist ja
ist
schön, dass die Entwicklung so langsam dahin geht, ne?
ja.
Stichwort Homeoffice, gibt es das noch bei Ihnen oder ist das völlig wieder alte Welt angesagt?
Nee, alte Welt ist nicht mehr angesagt. Natürlich aus mehreren Gründen, Nachhaltigkeit, aber auch klar zeitlich für mich als Berater ist es natürlich auch schön, da jetzt nicht 5 Tage die Woche nur beim Kunden zu sein, sondern auch mal im Homeoffice, wie jetzt heute zum Beispiel. Aber wir wollen natürlich schon, oder wir haben auch so ein hybrides Modell, dass wir sagen, so vielleicht 2 Wochen im Monat beim Kunden und 2 Wochen im Homeoffice, weil natürlich gibt es viele Punkte. Also was ich ja gerade gesagt habe, wir haben einen super Teamgeist bei uns im Team. Das ist mir total wichtig, dass wir da auch mit den Kollegen intern uns gut vernetzen, dass wir aber auch beim Kunden präsent sind und die Kunden weiterhin gut kennenlernen und mit denen zusammenarbeiten. Wir natürlich auch so ein People-Business natürlich ausmachen, weshalb noch reisen müssen. Man könnte ja sagen, jetzt komplett Homeoffice oder so, aber da gibt es dann auch schon noch wichtige Termine, die man auch einfach mal wieder wie früher im Raum gemeinsam entsprechend ja, veranstaltet.
Kommen wir zu Ihrer jetzigen Tätigkeit oder zu dem, was ich aus Ihrem Lebenslauf entnommen habe mit der IT-Transformation in der Sachversicherung, ne?
Ja.
IT-Transformation, wie gesagt, also jeder muss es machen. Wir sind jetzt auch mittlerweile auch durchdigitalisiert, bis auf Skiseminar vielleicht, das gönne ich mir doch. Stichwort Nachhaltigkeit, das irgendwo muss was sein, wo man ein bisschen ausgerätscht. Aber ansonsten haben wir jetzt über Klausuren, Seminararbeiten, Abschlussarbeiten, alles online, digital, kein
Ja.
Papier mehr, ne? Ich lese auf die PDF und nicht mehr die gedruckte Version.
Mhm.
Aber wie muss ich das bei Ihnen jetzt vorstellen? Was machen Sie da konkret?
Genau, ich bin ja speziell jetzt im Insurance-Bereich, also im Versicherungsbereich bei Deloitte, aufgrund meiner Vergangenheit natürlich auch. Und die IT-Transformation sieht so aus, dass wir für einen der größten Versicherer weltweit ein globales Sachversicherungsprodukt bauen. Und entsprechend wird aus Deutschland heraus das Sachversicherungsprodukt global harmonisiert. Und so ein Sachversicherungsprodukt harmonisieren heißt natürlich nicht nur, sag mal, die Features des einzelnen Produktes, was beim Kunden ankommt, sondern auch was dahinter ist im Backend, die IT, die Antragsstrecken, die Schadenbearbeitung und so weiter. Alles so entsprechend aufzubauen und aufzustellen, dass ja, dass es dann hier harmonisch und vereinfacht einfach ist. Genau, und da sind wir gerade dran mit einem größeren Team. Wir schauen uns da die Prozesse an. Wir gehen aber ganz klassisch in die Kernversicherungslösung des unseres Kunden rein und bauen die so entsprechend in die Antragsstrecke, dass es hier am besten vollautomatisiert dann durchläuft. Und wenn Sie jetzt bei unserem Kunden zum Beispiel einen Sachversicherungsprodukt abschließen würden, hätten Sie innerhalb von 10 Sekunden Ihren Preis und das würde am Endeffekt dann auch dunkel durchverarbeitet, vollautomatisiert entsprechend policiert werden.
Bin gespannt, wie lange dauert so ein Projekt? Ungefähr? Also erstmal intern, bevor es dann go live geht.
Das ist gut, aber das Projekt läuft, glaube ich, schon seit 2018.
Ja, okay.
Wird auch noch einige Jahre dauern, also weil wir reden ja hier wirklich über, ich glaube, bis zu 50 Länder, wo unser Kunde entsprechend dann sein Sachversicherungsprodukt harmonisieren möchte. Und ja, aber da zum Beispiel auch wieder, wir reden ja hier auch über Controlling, eine Gap-Analyse gehört immer dazu. Also so eine Controlling-DNA stelle ich fest, brauche ich gefühlt auch in meinem Arbeitsalltag immer wieder. Wir arbeiten total viel mit Kennzahlen. Da sind viele, viele Methoden oder auch Tools, wo ich immer wieder mich ertappe. Sowas hast du auch schon mal Bei der Fernung auch gelesen.
Ja, okay. Ja, ganz zum Schluss, gucken wir auf die Uhr des Interviews, weil Sie hatten das am Anfang auch schon einfließen lassen, das Thema Fußball, ne? Das hat Sie dann auch noch gerne Uni gebracht, weil kein Abendstudio geht nicht. Okay, Sie sind ja, glaube ich, aktiv gewesen bei der kleinen Borussia. Also wer die Reihe kennt, weiß, dass die kleine Borussia die schwarz-gelbe ist und die Lieblingsborussia ist die vom Niederrhein, das ist klar. Ja, wie sind denn die Meisterschaftschancen jetzt von Dortmund? Also die wollen ja immer jedes Jahr Meister werden, ne? Und jetzt, letztes Jahr war es ja schon so, dass sie eigentlich sich Chancen ausgerechnet haben. Jetzt ist Lewandowski weg bei Bayern. Will das jetzt was dieses Jahr?
Ja, wäre schön, aber ich bin da ganz ehrlich und auch Realist. Also nach dem Saisonauftakt der Bayern und wenn man sieht, wie sie sich jetzt verstärkt haben, glaube ich, muss schon ganz, ganz viel passieren. Also ich schätze oder ich hoffe, wir werden wieder Zweiter. Das glaube ich schon. Das ist so.
Ja, das ist ja nicht
Natürlich
mal
müsste ich jetzt sagen, ja, ambitioniert, klar, wir werden Meister, aber wenn man sieht, die Bayern performen aktuell. Dortmund hat gut eingekauft, sicherlich, auch an den Schwachstellen einiges getan. Aber man
so.
muss natürlich auch sagen, die Konkurrenz Leipzig, Leverkusen schläft eigentlich auch nicht. Die lauern dahinter auch und Überraschungsmannschaft gibt es in der Regel auch immer. Wäre ich mit Platz 2 schon zufrieden. Natürlich wäre es mal wieder schön, wenn wir die Schale nach Dortmund auch holen, klar.
Stichwort Trainer. Jetzt habt ihr die letzten Jahre immer welche von uns gekriegt, mit denen wart ihr immer nicht so glücklich. Ne? Also mit Rose kann ich das verstehen. Das sehe ich ein. Farbe, naja gut, das ist eine andere Sache. Aber jetzt habt ihr ja wieder endlich so einen an der Linie, der vielleicht so ein bisschen kloppnahe ist. Das ist ja wichtig für euch. Der muss ja immer,
Ja,
oder? Der muss ein bisschen
sollte Rose
ruhiger.
ja auch schon sein. Also deswegen, Rose
Ja.
sollte ja auch schon der Kloppo-Nachfolger sein, hat ja dann scheinbar nicht so geklappt. Ich glaube, das ist auch so wie auch im Berufsalltag jetzt zu covern, was vor 10 Jahren waren. Ist einfach, man muss sich weiterentwickeln, man muss neue Wege einschlagen. Und ich glaube, Terzic macht's gut. Also der kennt Dortmund, der kennt das Umfeld, der weiß, was wichtig ist. Und er kann mit jungen Spielern auch, das glaube ich, auch total wichtig, hat man ja auch gesehen. Und ja, letzte Woche jetzt in Freiburg war natürlich erst ein guter Beginn, weil diese Spiele waren natürlich in den letzten Jahren immer das Problem. Also
Ja,
die großen Spiele
Freiburg
waren
kenne ich. Freiburg ist immer ein Problem. Das
ja.
wurde
die großen Spiele, da konnten sie sich immer aufraffen, aber dann irgendwie bei den kleinen, auch jetzt in Mainz, Augsburg, Bochum und so weiter war da. Und ich glaube, da hoffe ich, dass dieses Jahr noch mehr Konstanz reinkommt und dass wir dann vielleicht doch den Gipfel erspielen können.
Okay, gut. Lassen wir mal diese Worte jetzt so stehen und gucken dann schon, was bei rauskommt. Alles klar. Ich sage Daniel, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich
Ja,
wünsche für die
gerne.
Zukunft alles Gute und hoffe, dass wir in Kontakt bleiben. Und ja, sagt jetzt mal auf Wiedersehen und Tschüss.
Vielen Dank, Herr Wittgemann. Bis bald. Ciao, ciao.